SWR aktuell, mondial.
Also im 19. Jahrhundert, da hatte jeder Ort seine eigene Zeit.
Und am Ende steht da letztendlich das Fließband und das einem kaum noch Zeit lässt.
Wir strukturieren zwar die Zeit, aber unser Leben ist unterworfen den zeitlichen Abläufen.
Diese Schnelligkeit der Abläufe ist dann gar nicht so gefragt, weil auch vielleicht sich nicht so viele Leute koordinieren müssen.
Da hat man versucht, das über die Schulbildung vor allen Dingen zu vermitteln, aber die Menschen sind danach in eine Lebenswelt entlassen worden, in der das einfach keinen Sinn macht.
Wo man gesagt hat, passt doch, kommen halt aus Afrika, können dann auch hier bei der Hitze Leistung erbringen.
Manche Physiker sagen sogar, dass es überhaupt keine Zeit gibt.
Hallo, ich bin Sophie und ihr hört eine neue Folge von SWR aktuell mondial. Heute geht es um Zeit. Wie sie in verschiedenen Ländern gesehen wird, was das überhaupt ist, und ich habe herausgefunden, dass gar nicht selbstverständlich ist, dass wir eine Zeit haben. Deshalb will ich auch dem nachgehen, wie es dazu kam, dass wir eine vereinheitlichte Zeit hatten. Darauf komme ich, weil Neujahr war gerade eben und da wird eben die Zeit zum Thema. Man macht sich, oder zumindest mache ich mir Gedanken über das letzte Jahr, über das kommende Jahr und plötzlich fängt man eben an, über Zeit und vergehende Zeit und neu anbrechende Zeit zu diskutieren. Und dann ist mir aufgefallen, dass Neujahr in verschiedenen Ländern an verschiedenen Terminen ist. Zum Beispiel in Russland und in orthodox geprägten Ländern am 7. Januar oder in China am ersten Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Dieses Jahr fällt das auf den 12. Februar. Genauso wie diese Daten unterschiedlich sind, ist auch der Umgang mit der Zeit unterschiedlich. Also wenn es zum Beispiel weltwärts Freiwillige gibt oder Erasmus-Studierende, die darüber schreiben, dass man sich auf Verabredungen nicht verlassen kann, weil sich alle verspäten oder weil man sich ganz spontan in einer halben Stunde verabredet. Mich stört es oft, also nicht die Tatsache, dass man mit Zeit so anders umgeht, sondern die Behauptung. Also ich frage mich, stimmt das wirklich? Und ich finde es irgendwie ein bisschen problematisch, über Menschen in anderen Ländern schnell so zu urteilen. Und ich habe irgendwie dieses Vorurteil, dass es eine vorschnelle Bemerkung ist. Und trotzdem habe auch ich die Erfahrung gemacht. Ich habe 2 Jahre insgesamt in Bosnien-Herzegowina gelebt, einmal in Sarajevo und einmal in einer anderen Stadt. Und da gab es diesen Spruch Polako. Das habe ich als eines der ersten Wörter mitgelernt. Und das hieß, na jetzt mach mal ein bisschen ruhig. Polako, langsam. Und das hat man wirklich einfach so eingeworfen, wenn ich voller Tatendrang, weil ich neu irgendwo in dem Land war und ganz viel kennenlernen wollte. Und dann meinten die mir Leute, Polako, Polako, jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee. Also irgendwie gibt es da schon was an diesem unterschiedlichen Zeitempfinden und trotzdem ist das, glaube ich, auch problematisch. Und deswegen will ich der Frage nachgehen, wieso gehen Menschen in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kulturen anders mit Zeit um? Dafür finde ich aber, man muss erst einmal klären, was Zeit überhaupt ist. Ich habe angerufen bei Marc Wittmann. Er ist Doktor, hat Psychologie und Philosophie studiert und arbeitet jetzt am Institut Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Und meine erste Frage ist, was ist Zeit?
Das ist die allerschwierigste Frage überhaupt, zu der eigentlich fast niemand eine Antwort hat. Manche Physiker sagen sogar, wenn man ins Kleinste hineinzoomt, auf die elementarsten Ebenen, dass es dann überhaupt keine Zeit gibt.
Ja, ich war erstmal super erstaunt. Wir sprechen ja über Zeit die ganze Zeit. Wir lernen darüber, wie man die Uhr liest und dass die Zeit schnell verfliegt oder ne, über diese ganzen Dinge. Und ich habe auch schon gehört, Einstein, Zeit ist relativ, aber Zeit ist inexistent. Das fand ich wirklich seltsam und habe ihn deswegen gefragt. Aber wenn wir von Zeit sprechen, was ist das dann?
Na gut, es gibt ja so eine Antwort, die einer mal gesagt hat. Zeit ist das, was es macht, dass nicht alles gleichzeitig passiert. Ja? Also das heißt, wir haben einen Fortschritt, wir erleben Sequenz, wir erleben Bewegung etc. Und das ist als Zeit ausdrückbar und es ist als Zeit erlebbar.
Ich habe das nicht weiter vertieft. Ich habe für mich einfach mitgenommen, wir nehmen Zeit selbst gar nicht wahr, sondern wir nehmen sie darüber wahr, was passiert ist in der Zeit. Also ein Beispiel, die Mathestunden fand ich super langweilig und habe sie sehr bewusst wahrgenommen und die ganze Zeit auf die Uhr geschaut. Und wenn ich dann sehr beschäftigt war, zum Beispiel in den Gemeinschaftskundestunden oder wenn ich mit einer guten Freundin mich sehr gut unterhalten habe, dann ist die Zeit total verflogen. Ich war irgendwie nicht präsent und habe nicht wahrgenommen. Und da bin ich auf einer richtigen Fährte, hat mir Herr Wittmann gesagt. Er beschäftigt sich genau damit, wie wir Zeit wahrnehmen. Und er sagt, Zeit nehmen wir besonders wahr, wenn sonst nichts passiert.
Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir uns überhaupt selbst wahrnehmen, auf uns selbst referenziell zurückblicken und uns besonders bemerken. Und dann vergeht die Zeit ganz langsam. Unser Selbst und die Zeit sind ganz eng verwoben.
Und dann habe ich nachgedacht, eben diese Mathestunde oder Warten auf den Bus, da wird mir langweilig. Und dann habe ich mich gefragt, ist das denn wirklich so, dass wenn ich selber bin mit mir, dass mir dann langweilig wird? Sind wir langweilig?
Langeweile, ja, da steckt es auch schon ein bisschen drin, da wird uns die Zeit zu lang. Ja. Und das kennt jeder intuitiv aus seinem eigenen Leben. Wenn wir warten müssen, dann entsteht Langeweile, wenn wir nicht beschäftigt sind. Und dann dehnt sich die Zeit. Wir sind irgendwo in der Supermarktschlange. Und obwohl es vielleicht nur 4-5 Minuten sind, die wir vielleicht warten müssten, werden wir so ungeduldig. Ja. Und weil wir uns selber besonders bemerken und nichts vorangeht, obwohl es nur 5 Minuten sind. Ja. Oder wir warten auf den Zug, der ist 20 Minuten zu spät und dann werden schon alle Leute irgendwie ein bisschen nervös.
Und dann hat er mir noch erzählt, was dabei im Körper abgeht.
Die Wahrnehmung, das Lenken der Aufmerksamkeit weg von äußeren Reizen. Also sagen wir mal, ich bin, anstatt dass ich jetzt irgendwie ein Buch lese oder mich mit einen Partner unterhalte oder mich sonst irgendwie ablenke von mir selbst, plötzlich bemerke ich mich viel stärker. Ich bemerke mich selbst mit meiner Körperlichkeit. Und das korrespondiert auch zu Untersuchungen von mir, wo ich zeigen konnte im FMRT.
Der FMRT, das ist eine Abkürzung für funktionelle Magnetresonanztomographie. Und es ist erklärt einfach eine große Röhre, in die man Menschen hineinschiebt, um nachweisen zu können, wie ihre Hirntätigkeit ist. Da gibt es dann so bunte Bilder, in denen einzelne Hirnareale bunt abgebildet werden. Genau, und er hat eben die Menschen da hineingeschoben und dabei bemerkt,
wenn Menschen lange Zeit dauern, von vielen Sekunden, 9, 18 Sekunden, wo sonst nichts passiert ist, einschätzen sollten, dass da ein Hirnareal, nämlich die Insula, besonders aktiv war. Und die Insula, das ist ein kortikales Areal, ist insbesondere für die Interozeption die Körperwahrnehmung zuständig. Also es empfängt die Körpersignale, Hitze, Kälte, ein Kribbeln, Hunger, Durst etc. auf. Und die war eben auch bei der Zeitwahrnehmung besonders aktiviert, was den Schluss nahelegt, dass um überhaupt zu unserem Gefühl von Zeit zu kommen, dass wir da auf Körpersignale auch mit angewiesen sind.
Also, wenn ich Zeit wahrnehme, dann brauche ich dafür mein Körpergefühl. Das erklärt auch, warum Zeit ganz schnell vergeht, wenn viel passiert.
Wenn wir aber abgelenkt sind von uns selbst, dass wir uns selber gar nicht besonders bemerken, das sind in einem interessanten Gespräch, wenn wir ein Videospiel spielen, oder kann man sich beliebige Beispiele ausdenken, wenn wir uns selber nicht bemerken, dann vergeht üblicherweise die Zeit sehr schnell. Ja. Und das hat damit zu tun, dass wir eben uns nicht selber bemerken. Ja? Wir sind absorbiert in der Tätigkeit.
Und dann wird es ein bisschen verrückt, finde ich. So kurze Zeitabstände, in denen nichts passiert, da nehmen wir die Zeit besonders wahr. Aber wenn es um die Zeitwahrnehmung von längeren Abständen geht, also von einer Woche oder von einem Monat oder eben jetzt um Neujahr herum, wo wir über das letzte und das kommende Jahr nachdenken, da wird wichtig, dass wir etwas erlebt haben. Erst dann erinnern wir uns sehr bewusst und in sehr vielfältigen Bildern an diese Zeitspanne.
Wenn wir rückblicken auf längere Zeitintervalle, also zum Beispiel der letzte Tag, das letzte Jahr, da sind es die Menge an Veränderungen, die wir im Gedächtnis abgespeichert haben. Also wenn wir viel Routine haben, sehr viel Gleichförmiges erleben, immer das Gleiche, schrumpft subjektiv die Zeit. Wenn wir viel Neues erleben, vielleicht auch viel Emotionales erleben, dann dehnt sich die Zeit. Warum? Weil die Menge der Gedächtnisinhalte quasi bestimmen, wie wir Zeit dann wahrnehmen, im Rückblick. Also ein Jahr, wo wenig passiert ist, wo wir einfach nur wenig erlebt haben, vergeht schneller als ein Jahr voll dramatischer Veränderungen, wo wir eben dann viel mehr auch im Gedächtnis behalten.
Und das erklärt auch, warum es auch mir so vorkommt, als würde jedes Jahr viel schneller vorbeigehen. Das kennt man ja, dass man als Kind einem ein Jahr lang ewig vorkam und dass je älter man wird, man den Eindruck hat, dass das irgendwie immer schneller passiert.
In der Kindheit, im Jugendalter oder auch im jungen Erwachsenenalter ist eigentlich unser Erleben sehr durch Neuartigkeit gekennzeichnet. Wir erleben viel Neues. In der Kindheit und Jugend ist sowieso jedes Jahr auch entwicklungspsychologisch und von der Biologie her, von der persönlichen Entwicklung, der körperlichen Entwicklung, ja ganz neu. Wir sind mit 12 ist man vielleicht noch ein Kind und mit 15 ist man vielleicht schon fast ein Erwachsener. Also in diesen 3 Jahren, was da alles passiert. Und jetzt später natürlich, wenn man irgendwo zwischen 54 und 57, passieren in diesen 3 Jahren gar nicht mehr so viele verschiedene Sachen. Man ist immer, hat denselben Job, man ist am selben Ort, geht in denselben Urlaubsort etc. Und deswegen erleben wir nicht so viel Neuartigkeit mehr, was nicht besonders abgespeichert werden muss. Und dann vergeht die Zeit halt viel schneller, wenn wir älter werden.
Zeit ist also subjektiv, nehme ich daraus mit. Wir brauchen unseren Körper, um sie wahrzunehmen. Und ob wir ein Jahr als jetzt besonders lange oder kurz wahrnehmen, hängt davon ab, was wir selber erlebt haben. Sie ist also zwar ganz generell strukturiert in hell und dunkel, Tag und Nacht. Wenn dann Schnee fällt oder wenn heiß ist, merken wir, dass sich die Jahreszeiten verändern. Aber abgesehen davon gibt es keine Struktur. Und trotzdem brauchen wir ja eine Orientierung, wenn ich mich mit jemandem verabrede oder wenn ich weiß, wann ich anfangen habe zu arbeiten. Und genau deswegen will ich auf die Zeitmessung eingehen. Und dafür gehe ich weg von dem Gespräch mit Herrn Marc Wittmann. Ich werde nochmal auf ihn zurückkommen. Aber ich habe auch angerufen bei Sebastian Sprute.
Ja, schönen guten Morgen.
Sprute ist Wissenschaftler an der Freien Uni Berlin. Er ist Kulturwissenschaftler und beschäftigt sich mit Kolonialgeschichte. Und da hat er sich lange eben genau damit beschäftigt, mit Zeit und Zeitmessung und wie Zeitmessung sich weiter ausgebreitet hat. Sie haben gesagt, es ist ein bisschen früh für Sie morgens.
Ah ja, das ist jetzt auch, glaube ich, ein bisschen wegen der Krise und der, die mein Tagesrhythmus einfach nach hinten verschoben hat und ich ziemlich lange nachts sitze.
Sprute sitzt in Berlin. Er ist mir über eine Leitung zugeschaltet und ihr habt sicher schon gehört, dass die ein bisschen schlecht ist. Aber er erzählt spannende Dinge, deshalb will ich trotzdem mit ihm weiterreden. Ich habe mit ihm erstmal darüber gesprochen, wie kam es zu Zeitmessung. Und er hat mir erzählt, dass die ersten Versuche der Zeitmessung solche waren, dass man eine Sonnenuhr verwendet hat, dass man nach dem Sonnenstand noch davor geschaut hat, dass man dann so Sanduhren verwendet hat. Und dann irgendwann, 1300 in etwa, kam die Räderuhr.
Darauf aufbauend haben sich Uhren immer weiterentwickelt. Im 16. und 17. Jahrhundert galten sie als Meisterwerke, als höchster Ausdruck der Schöpferkunst und standen auf den Kunst- und Kuriositätenkabinetten von Fürstenhäusern als Prunkstück, Ausstellungsstück der eigenen Hochkunst und Fähigkeit. Und das mündete letztendlich im Jahre 1885 in der Festlegung des Weltzeitzonensystems, so wie wir es heute kennen, mit Greenwich als Nullmeridian.
Auf diese Meridian-Konferenz, darauf komme ich noch zu sprechen. Davor wollte ich noch einmal wissen, wieso hat man denn angefangen, Uhren zu entwickeln und so genau zu sein beim Zeitmessen?
Das ist auch eine Entwicklung, die auch sehr lange gedauert hat, aber auch sich übers Mittelalter erstreckt und hauptsächlich durch die Verdichtung von Tätigkeiten in begrenzten Räumen quasi ausgelöst wurde.
Verdichtung von Tätigkeiten? Damit meinte er, die Menschen haben nicht mehr alleine irgendwo auf einem Hof gelebt oder im Dorf, sondern enger zusammen und sie haben nicht mehr alle Tätigkeiten selber gemacht, sondern sie haben angefangen zu tauschhandeln oder angefangen überhaupt zu handeln, für Tätigkeiten zu zahlen. Und deswegen musste man sich aufeinander abstimmen. Das begann zum Beispiel im Kloster, beim Gutsbetrieb, wo man versucht hat, die Zeit optimal zu nutzen. Und in der Industrialisierung wurde es dann besonders wichtig.
Und am Ende steht da letztendlich das Fließband, die ganze Geschichte mit Henry Ford. Und das einem kaum noch Zeit lässt, halt quasi irgendwas anderes zu machen, als ja wirklich nur konzentriert zu arbeiten.
Henry Ford, das war ein großer US-Industriehersteller, der die Fabrikarbeit revolutioniert hat mit dem Fließband. Das hat Abläufe plötzlich auf Minuten getaktet, was dazu geführt hat, dass eigentlich die Menschen praktisch Teil einer Maschine wurden, die immer den gleichen Handgriff machen mussten, in einer vorgeschriebenen Zeit, im Akkord mit anderen. Ein krasser Albtraum für mich, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Und da ist natürlich die große Änderung, dass wirklich nicht mehr der Mensch den Rhythmus vorgibt, sondern die Maschine. Und da sind wir jetzt ja schon so weit, dass wir mit der Welt, also das 1884 geschaffene System, die Zeitbemessung wurde ja seitdem immer noch weiter verbessert. Und wir sind ja im Moment auf dem Level, dass wir uns die Zeit von einer Atomuhr eben vorgeben lassen. Und das ist dann eben wirklich entkoppelt vom biologischen Rhythmus des Menschen.
Und damit wird die Zeit, die wir ja eigentlich nur über den Körper wahrnehmen, so genau gemessen, dass wir menschlich gar nicht mehr hinterherkommen. Woran Sebastian Spute vor allem gearbeitet hat, ist, wie sich diese Zeitmessung ausgebreitet hat, aus Europa auf die ganze Welt hin. Und damit bin ich wieder bei dieser Meridian-Konferenz, die er erwähnt hat. Meridiane, das sind die Längengrade auf dem Globus, die hat man bestimmt, um davon ausgehend Zeitzonen festzulegen.
Das war eben auf dieser berühmten Meridian-Konferenz, die 1885 in Washington stattgefunden hat, wo eben sich die damaligen Mächtigen der Welt zusammengesetzt haben. Also es war keine repräsentative Versammlung aller damaligen menschlichen Gesellschaften auf der Erde, sondern eigentlich nur die kolonialen Nationen und die imperialen Mächte, die halt ein großes Interesse daran hatten, den gerade für sich neu entdeckten Kuchen der Welt unter sich aufzuteilen.
Auf der Konferenz wurde diskutiert, wie also die Meridiane auf dem Globus auf der Welt aufgeteilt werden. Und ganz spannend fand ich, dass Frankreich und Großbritannien beide wollten, dass der Nullmeridian durch ihr Land läuft. Die hatten nämlich beide so ein schickes Observatorium gebaut, das als Basis für den Nullmeridian dienen sollte. Naja, und wer gewonnen hat, wissen wir ja alle, weil wir sprechen von Greenwich und nicht Paris. Warum musste man diese Meridiane überhaupt festlegen? Die Breitengrade, die ergeben sich direkt so selbsterklärend, der Äquator als breitester Punkt der Erde ist automatisch. Bei den Meridianen wusste man eben nicht wo und musste dann anfangen zu diskutieren. Und ganz abgesehen davon ist es aber schon verrückt, finde ich. Da kamen einfach Kolonialherren, für Deutschland war Bismarck, mit auf der Konferenz zusammen und bestimmen, wo was gemessen wird und wie dann die Zeit generell überall auf der Welt funktioniert. Und das fand nicht nur bezogen auf die Zeit statt, sondern bezogen auf den Raum. Man hat Landkarten vor sich ausgebreitet von Afrika, teilweise auch von den USA und hat Einflussgebiete eingezeichnet. Das erkennt man teilweise noch daran, wo eben so Länderkarten wie mit dem Lineal durchgestrichen sind, statt wie in Europa an Flusslinien oder Bergkuppen entlang. Und genau das fand auf der Berliner Afrika-Konferenz statt, bei der die Kolonialmächte ihre Einflussgebiete auf dem Kontinent festgelegt haben. Und die fand auch genau in dem gleichen Jahr statt.
Letztendlich wurde in diesem Jahr 1885 Afrika einem europäischen Raum- und Zeitraster untergeordnet.
Noch einmal zurück zur Aufteilung überhaupt. Die wurde notwendig, weil die Menschen angefangen haben, weiter zu reisen, Handelsschifffahrt zu betreiben oder das Bahnnetz weit ausgebaut haben. Ich finde, am Bahnnetz äußert sich das am eindrücklichsten. Früher hatten anscheinend alle Orte ihre eigenen Zeiten und wenn man gefahren ist, dann hat das zu einer kompletten Verwirrung geführt.
Weil sich quasi die Eisenbahn in der Breite sozusagen über mehrere später errichtete Zonen erstreckt hat, kam es auch zu unglaublichen zeitlichen Koordinierungsproblemen, wenn man quasi eine Reise von Moskau nach Paris, nach Lissabon gemacht hätte. Und die einzige Zeitbestimmung, die quasi vor der Vereinheitlichung der Zeit geherrscht hat, war hauptsächlich am Sonnenstand orientiert, nannte sich mittlere Ortszeit. Und diese mittlere Ortszeit variierte je nach der geografischen Breite, auf der man sich befand. Man musste quasi im Zug permanent nachvollziehen, welche Zeit des Zuges gerade ist und seine Uhr eigentlich nachstellen. Und um das zu kompensieren, gab es dann beispielsweise die sogenannte Bahnstiegszeit, die dann wirklich nur auf dem Bahnsteig galt und in den Zügen. Das war dann so eine Art frühe synchronisierte Zeit.
Die Zeit, die die Kolonialmächte 1884 beschließen, gilt für die gesamte Welt. Damit habe ich gemerkt, dass die Frage hätte eigentlich lauten sollen, wieso alle dieselbe Zeit haben und nicht, wieso Menschen mit derselben Zeit anders umgehen. Spruta hat anhand vom Senegal im Westen Afrikas den Zeitraum erforscht, als eben diese europäische Zeitordnung dort eingeführt wurde. Er sagt, für die Menschen hat das am Anfang überhaupt gar keine direkte Auswirkung gehabt. Die Zeitmuster galten erst einmal nur für die Kolonisatoren, außer man musste Steuern zahlen oder Waren liefern. Und dann gab es aber doch den Versuch, dieses Zeitmuster, das eben von den Europäern ihnen aufgedrängt wurde, weiterzugeben an die Schüler?
Da hat man versucht, das über die Schulbildung vor allen Dingen zu vermitteln, wie dass man den Kindern beibringt, wie man eine Uhr liest. Aber wie gesagt, die Menschen sind danach in eine Lebenswelt entlassen worden, in der es einfach keinen Sinn macht.
Das machte keinen Sinn, weil einfach keine Notwendigkeit dafür da war, Uhrzeiten und Tage einzuhalten, erst einmal. So wie man damals willkürlich Grenzen gezogen hat, hat man den Menschen einfach anfangs willkürlich eine Zeitordnung übergestülpt. Und er sagt, Herr Sprute, man kann sich immer noch fragen, ob in jeder Gesellschaft Minuten- und Sekundenzeiten wirklich Sinn ergeben. Das gilt einmal irgendwie auf dem Dorf, wo man nicht jede Minute auf einen Bus rennen muss, sondern Wege alleine zu Fuß läuft oder mit dem Auto hinter sich bringt. Das gilt aber auch in Gesellschaften oder in Ländern, in denen der Bahnverkehr und die Straßen nicht so gut ausgebaut sind, dass man innerhalb kurzer Minuten irgendwo von A nach B kommt und zum Beispiel eben deswegen sich an einen Busfahrplan halten muss. Was ich spannend fand auch noch ist, dass diese Zeit dort vor Ort in Senegal immer noch sich fremd anfühlt. Das hat zumindest Herr Sprute mir erzählt. Er hat ein Jahr lang im Senegal gelebt, als er zu seiner Arbeit geforscht hat. Und da war eben seine Empfindung, dass die Ordnung immer noch so ein bisschen aneckt.
Man muss dazu sagen, die Gesellschaft ist nach einer christlichen Arbeitswoche strukturiert, also ist aber zu 95% oder mehr muslimischen Glaubens, wo eigentlich der Freitag dann der Ruhetag wäre und nicht der Sonntag. Und insofern insgesamt wirkt es auf mich so, als sei diese christliche Arbeitswoche eben nur wie so eine Zeithülle, die aber dann mit eben eigenen sozialen Zeitinhalten gefüllt wird oder eben auch religiösen.
Also, dass der Freitag der religiöse Ruhetag wäre, aber der Sonntag wirklich frei ist in der Woche, das findet er, hat eben keinen Sinn ergeben. Und er hat auch davon erzählt, dass es muslimische Feste gab, die komplett losgelöst davon waren und sich am Stand des Mondes orientiert haben. Das selber kommt mir jetzt gar nicht so seltsam vor. Ich habe erst vor 1-2 Wochen Weihnachten gefeiert und in Polen feiert man das, wenn der erste Stern aufgegangen ist, dass man dann anfängt, zusammen das Weihnachtsessen zu essen. Aber dort hat das zu Verwirrung geführt so sehr, dass dieses Fest an verschiedenen Tagen gefeiert wurde, je nachdem, wo man im Land war.
Die spezifische Form des Islam in Senegal orientiert sich an einem Bruderschaftensystem. Es gibt halt quasi keine Zentralinstanz und die Feiertage werden anhand des Mondlaufes bestimmt. Es gibt 4 große Bruderschaften in Senegal und in den Jahren, in denen ich da war, kam es dann unter anderem dazu, dass derselbe Feiertag an unterschiedlichen Tagen von diesen 4 Bruderschaften gefeiert wurde, weil es eben eine Person gibt, die dafür verantwortlich ist, den Mond zu sichten, um den Beginn eines bestimmten Festtages einzuleiten. Da die 4 Bruderschaften aber an 4 unterschiedlichen Orten im Senegal ihre Hauptsitze haben und von da aus zum Teil der Himmel mal mit Wolken bedeckt ist, zum Teil aber der Mond grundsätzlich dann eine halbe Stunde später aufgeht oder so, gab es dann 4 unterschiedliche Feiertage. Und das führte dazu, dass ein Teil der Belegschaft immer frei hatte und dadurch dann einmal eine ganze Arbeitswoche ausgefallen ist. Soll niemanden diskriminieren, das ist auch jetzt wirklich nur ein flüchtiger Reiseeindruck quasi, aber ich fand es auch spannend zu erleben, dass es dann einfach nochmal komplett andere, zu anderen, so ganz anderen Problemen und so weiter führt.
Und genau hieran merkt man, wie heikel das Thema ist. Mit dieser Beobachtung, die ja eigentlich so nett wirkt und so ein bisschen zum Schmunzeln ist und man irgendwie auch verstehen kann, ist Sprute total vorsichtig. Und dazu habe ich ein bisschen mehr herausgefunden, weswegen das so ist. Dafür habe ich noch bei einer anderen Person angerufen, bei Frau Professor Heike Paul.
Aufnahme läuft.
Sie ist Professorin an der Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen-Nürnberg und davor war sie in Harvard, Leipzig und Berlin. Und sie sagt:
Die Zeitvorstellung strukturiert die Gesellschaft, weil wir nach der Uhr und mit der Uhr leben. Die Uhr weckt uns am Morgen, sie bestimmt, wann wir anfangen zu arbeiten, sie bestimmt, wann wir Pause machen. Es gibt Schulstunden in der Schule, es klingelt, wenn eine Schulstunde vorbei ist. Und so geht es dann den ganzen Tag. Meistens ist ja auch noch das Freizeitprogramm nach der Uhr. Insofern kann man schon sagen, wir strukturieren zwar die Zeit, weil wir die standardisiert haben ein Stück weit, aber unser Leben ist dann wiederum unterworfen den zeitlichen Abläufen.
Die Uhr ist also nicht bloß Messinstrument, sondern sie gibt den Rhythmus vor, nach dem wir leben. Selbst wenn wir jetzt keine Stechuhr haben, also praktisch eine Uhr, mit der wir die Arbeitszeit abmessen können, dann tickt sie in unserem Kopf. Und das ist wahrscheinlich noch viel schlimmer. Frau Professor Paul nennt das das neoliberale Zeitregime, das vor allem in westlich geprägten Gesellschaften ausgeprägt ist. Was das neoliberale Zeitregime ist, das erklärt sie so.
Es ist eine Vorstellung davon, dass die Zeit zu nutzen ist, aber vielleicht nicht in diesem antiken philosophischen Sinne des Carpe Diem, ja, also verbringe deinen Tag gut, mache sinnvolle Dinge, sondern eher in dem Sinne von, wie viel Leben, wie viel Wert, wie viel Arbeit, wie viel Leistung kann ich mir und anderen abverlangen in einer bestimmten Zeit.
Das leuchtet mir total ein. Ich bin selbst so ein Selbstoptimierer. Selbst im Urlaub, wenn ich dann abends mal da sitze, frage ich mich, was habe ich heute eigentlich gemacht? Und wenn das nicht wirklich viel war, dann bin ich irgendwie ein bisschen unzufrieden. Dass wir diese Vorstellung haben, und ich gehe mal davon aus, dass es bei vielen anderen Menschen auch so ist, das ist tief in uns und in unserer Gesellschaft verankert. Das nimmt ihren Anfang bei Benjamin Franklin. 1706 ist der geboren, gilt als einer der Väter der US-Verfassung. Er war Protestant und er hat diese protestantische Arbeitsethik vertreten, die sich in unserer Gesellschaft wiederfindet, vor allem in der amerikanischen. Und von dort hat sich dieses Verständnis dann weiterentwickelt.
Ich sehe es eigentlich als eine Verlängerung dessen, was wir als Entwicklung im Kapitalismus schon seit längerem sehen. Also man könnte sagen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts so jemand wie Frederick Taylor, ein großer Optimierer, der auch die Schichtarbeit, die Optimierung von Abläufen, das war ein großes Anliegen für ihn. Und diese Optimierung von Abläufen hatte sehr viel damit zu tun, dass Abläufe und auch die Zeit, in denen sie zu tätigen sind, sehr stark standardisiert wurde und immer wieder auch optimiert wurde. Und das auf Kosten natürlich der Arbeiter oder der Arbeiterinnen, die diesem Regime dann unterworfen waren. Aber da hatte man natürlich schon noch eine Vorstellung davon, dass der Arbeitstag so und so lange ist. Und das war dann zwar auch Stein des Anstoßes, auch im Hinblick auf gewerkschaftliche Organisationen. Aber ich glaube, was jetzt im Neoliberalen wichtig ist, dass es nie vorbei ist. Also der Feierabend ist eigentlich nur der Übergang zu einer anderen Art von Verwertungslogik, nämlich vielleicht im Freizeitstress oder so.
Und damit hat sie mich halt total erwischt mit meinem Freizeitstress und Selbstoptimieren. Und sie sagt eben, dass dieses neoliberale Zeitverständnis, wie sie es nennt, nicht nur eine Verlängerung der Arbeitsethik von Benjamin Franklin ist, sondern eine Verschärfung.
Weil wir ja mittlerweile auch ein wirtschaftliches System haben im Neoliberalismus, das absolut entfesselt und enthemmt ist. Weil es eben nicht mehr nur den Arbeitstag regelt, sondern im Prinzip unser ganzes Leben regelt es. Also alles, was wir tun, tun wir quasi in dieser Welt. Und da müsste man ja sagen, ist die neoliberale Zeitvorstellung eigentlich eine Steigerung von den Vorgängermodellen und Phasen, wo wir das ansatzweise auch schon hatten. Nur ist es jetzt eben so, dass im Spätkapitalismus, so würden einige meiner Kolleginnen und Kollegen sagen, haben wir die Vorstellung davon, dass wir sogar auch noch Ruhephasen, also selbst noch den Schlaf, uns nehmen müssen, um aktiv und selbstoptimiert zu leben. Also diese Rundumverfügbarkeit, das ist eigentlich eine neue Form der Verfügbarkeit, die sieht man in allen Lebensbereichen.
Wer das mit dem Schlaf nicht glaubt, der soll nur einfach einmal an Powernapping denken oder, wie Frau Paul gesagt hat, an Werbung für Koffein oder Produkte, in denen damit eben geworben wird, dass mehr Koffein drin ist und Koffein als neue Droge. Das geht so weit, dass Menschen an der Produktivität gemessen werden, sagen sie und auch Sprute, der eben zum Senegal geforscht hat. Oder andersrum, die Menschen, die nicht produktiv sind oder zumindest nicht so produktiv, wie wir finden, dass sie es sein sollten oder wie wir finden, dass wir sind, die werden dafür diskreditiert und stigmatisiert.
Viele Fremdbeschreibungen von anderen Gruppen oder anderen Bevölkerungen arbeiten eben auch damit, dass wir ihnen zuschreiben, sie sind langsamer oder unpünktlicher und der Lebensrhythmus ist ein anderer. Und das können wir dann einerseits, genießen wir das vielleicht zum Teil, weil das natürlich uns auch aus unserer vertrauten Welt herausreißt. Das ist ja die Idee auch von Tourismus und von Erholung. Wir haben auch Zeit, das Leben zu genießen. Und wir machen dann auch irgendwie mittags Siesta oder keine Ahnung. Das sind alles eben Klischees, würde ich sagen. Das müsste man dann erstmal überprüfen. Aber es führt natürlich auch dazu, dass wir dann auch Leute und Personengruppen abwerten. Also in den USA gibt es da ganz furchtbare und absolut unangemessene Formen der Zuschreibung, dass eben bestimmte Bevölkerungsteile nicht wirtschaftlich so erfolgreich sind, weil sie eben irgendwie bestimmte Arbeitsethiken nicht beherrschen und darunter eben auch die Pünktlichkeit. Das wird dann auch so zur Verunglimpfung natürlich hergenommen, auch wenn das überhaupt nicht zutrifft. Das sind dann auch immer so Erfindungen und Zuschreibungen.
Damit meint sie vor allem die Black Americans. Es gab diesen Begriff Colored People Time, von dem sich Frau Paul so sehr distanziert, dass sie ihn nicht benennen will. Das ist auch total verständlich, weil Schwarze damit eben betitelt wurden als immer spät, langsam, faul, also total rassistisch. Und sowas gibt es auch zwischen den Ländern in ein bisschen abgespeckter Form. Also wenn wir davon sprechen, dass man in Italien oder in Spanien ja immer Siesta macht oder da und da ja mittags einfach nicht so viel arbeiten kann, weil es heiß ist oder gerne mal ein bisschen mehr Zeit hat, dann ist das abwertend. Und diese Macht der Zeit, die drückt sich auch an anderer Stelle aus, hat Frau Paul gesagt, nämlich zum Beispiel bei Callcenter-Mitarbeitern. In Indien arbeiten die nachts. Warum? Damit die Kunden in den USA durchkommen, wenn sie anrufen wollen. Damit entscheidet sich eben, wer die wirtschaftliche Macht hat, entscheidet über die Zeit und darüber, wann praktisch gearbeitet wird und die anderen müssen sich anpassen. Bei den Erklärungsmustern für diese vermeintliche Verspätung in Gesellschaften gibt es Gemeinsamkeiten.
Also ich glaube, dass wir heute immer noch erleben Restbestände von Erklärungsmustern, die, weiß nicht, zum Teil schon hunderte von Jahren alt sind, nämlich irgendwie so klimatheoretische Ansätze, ja, dass man davon ausging, dass es sowas gibt wie eine Geografie, die die Menschen prägt und formt und auch ein Stück weit bestimmt, wie sie leben. Und so die Klimatheorien, ich will sie jetzt hier nicht detaillierter behandeln, aber ist natürlich hochproblematisch, dass man dann sagt, okay, da ist es heiß und deswegen sind die Leute so und so. Und das ist natürlich immer auch der Blick des weißen Nordens auf den Süden oder auf nicht weiße Bevölkerung im Süden oder auch in den USA. Klar, gibt es sehr viele klimatheoretische Versatzstücke in Theorien, mit denen im 19. Jahrhundert die Sklaverei verteidigt wurde, ja, wo man gesagt hat, ja, das passt doch irgendwie, die kommen halt aus Afrika, können dann auch hier bei der Hitze ihre Leistung erbringen. Und das sind natürlich alles ganz furchtbare Legitimationslegenden, von denen wir uns natürlich heute scharf abgrenzen.
Und trotzdem gibt es natürlich Orte, an denen die Zeit zwar gleich gemessen wird, aber anders läuft. Herr Wittmann, der Wissenschaftler aus Freiburg, der zur Wahrnehmung und Zeit gearbeitet hat, der hat mir davon erzählt.
Robert Levine, der war Sozialpsychologe in Kalifornien und hat Studenten aus der ganzen Welt bei sich gehabt. Und dann in den Sommerferien, wenn die nach Hause gegangen sind, hat er ihnen immer so kleine Hausaufgaben mitgegeben, so kleine Experimente zu machen. Zum Beispiel, er hat dann so Tests gemacht, wie man eine kleine Briefmarke am Postschalter kaufen, aber einen mit dem großen Schein zahlen, wo dann viel Wechselgeld rauskommt. Und wie lange dauert das alles? Und die kamen Leute aus den Städten, aus dem Land, die kamen aus Industrienationen, die kamen eher von Ländern so um den Äquator herum. Die Studenten kamen da zurück und haben dann von ihren Experimenten berichtet. Und es war ganz klar, dass erstens so ein Stadt-Land-Gefälle ist, dass also Stadtbewohner schneller sind beim Gehen zum Beispiel, dass sie schneller handeln. Und so einen ähnlichen Effekt gab es auch bei der Unterscheidung zwischen Industrienation und das, was man früher Dritte Welt nannte. Und dass also auch da die in Industrienationen die Uhren genauer sind, dass dann die Geschwindigkeit der Prozesse eben dann genau diesen Gefällen unterlag. Und das ist natürlich verständlich. Industrienationen sind natürlich darauf angelegt, für den Erfolg, den wirtschaftlichen Erfolg, dass die Dinge schnell ablaufen, dass sie synchronisiert auch ablaufen, damit wirtschaftlich die Prozesse alle ablaufen können. Und das ist, wenn man so will, diese zeitliche Exaktheit, das Synchronisieren der Menschen untereinander, hat was mit einem ökonomischen Erfolg zu tun. Das zeigt sich dann eben auch in dem Unterschied zwischen verschiedenen Ländern der Industrienationen versus anderen Ländern.
Also Herr Wittmann sagt, wenn die Industrialisierung zunimmt, dann müssen die Prozesse schneller werden, synchroner ablaufen, also perfekt aufeinander passend, parallel zum Teil. Und dann hat die Zeitmessung viel mehr Bedeutung als an anderen Stellen. Zugleich muss man eben auch vorsichtig sein bei solchen Schlüssen, wie Frau Paul und Herr Sprute gesagt haben, weil sie oft problematische Erklärungsmuster verwenden. Und wenn man sich jetzt irgendwie so einen CEO einer großen Firma und einen Bauer im Vergleich setzt, dann braucht der Bauer vielleicht keine 100% passende Uhr auf die Sekunde genau. Aber ich würde denken, dass der Letztere, also der Bauer, viel härter ackert und doch nicht so gehetzt ist eben. Robert Levine, diesen Sozialpsychologen, den Herr Wittmann da zitiert hat, der hat das Buch Landkarte der Zeit geschrieben und mehr Versuche gemacht. Er hat gemessen, wie viel Silben pro Minute man in Dörfern und in Städten ausspricht. Und da ist er eben auch zum Schluss gekommen, dass man auf dem Land viel langsamer ist als in der Stadt. Oder er hat zum Beispiel messen lassen, wie viele Meter man in einer Minute läuft. Also es sind ganz spannende und witzige teilweise Untersuchungen. Und da merkt man aber eben auch, wie individuell das ist. Das sagt auch Marc Wittmann.
Es gibt so eine Unterscheidung, dass es Menschen gibt, die eher zeitorientiert sind, die achten immer auf die Zeit, die sind immer ganz genau bewusst und sehen, was gerade, wie viel Uhr es gerade ist. Und die sind auch mal pünktlich zu Treffen, die man ausgemacht hat. Und andere Leute sind eher ereigniszeitorientiert. Das sind also Menschen, die eher dann sich einlassen in eine Situation, in ein Gespräch, in eine Arbeit und dann aber quasi vielleicht einen Termin dann verpassen. Ja.
Es entscheidet also nicht nur die Persönlichkeit, sondern auch der kulturelle Kontext und die Umgebung, in der wir sind, darüber, wie wir uns mit der Zeit verhalten. Das sagen alle drei Experten, aber alle drei sagen das sehr zaghaft. Aus Gründen, die ich sehr verstehen kann, weil eben diese Erklärungsmuster für so eine Unpünktlichkeit oder eine wahrgenommene Unpünktlichkeit für eine negative Zuschreibung dienen und für eine Stigmatisierung genutzt werden, wie am Beispiel der Schwarzen in den USA. Und Marc Wittmann sagt auch, dass das noch gar nicht so genau erforscht ist und man da noch gar nicht so viel dazu sagen kann. Aber selbst wenn es Unterschiede im Umgang mit der Zeit gibt in verschiedenen Kulturen, dann lässt sich auch da nicht pauschal sagen, dass die Menschen immer zu spät kommen oder immer pünktlich sind. Es gibt auch da Nuancen, die man verstehen muss. Und deswegen ist das auch tatsächlich ein erster Eindruck, wenn wir sagen, man kommt zu spät. Das hat Professorin Paul am Beispiel von Robert Levine ganz eindrücklich erzählt. Sie meinte, dass Robert Levine auch in Sao Paulo gewohnt hat und da bemerkt hat, die Menschen, die kommen zu Verabredungen immer zu spät. Und dann hat er sich eben angepasst, bis er einmal zu einer Wohnungsbesichtigung musste und als er da eine ganze Weile später eingetrudelt ist, sei die Wohnung anscheinend schon weg gewesen. Also auch da gibt es Unterschiede darin, wie dringlich der Termin ist, wie pünktlich man kommt. Das heißt also, es gibt eine andere Gewichtung, wann ich Zeit einhalte und wann nicht. Und genauso hat es sich auch mit diesem Polako-Verhalten, das ich am Anfang genannt hatte, was ich in Bosnien kennengelernt hatte. Man hat da oft Polako gesagt, aber man war trotzdem auch oft im Stress. Zu einem konkreten Schluss auf meine Anfangsfrage, also wieso Menschen in verschiedenen Kulturen anders mit Zeit umgehen. Erst einmal, dass diese Behauptung sehr problematisch ist, dass Menschen unterschiedlich mit Zeit umgehen, dass es da schon kulturelle, aber auch individuelle Unterschiede gibt, dass es eine Unterscheidung dazwischen gibt, zwischen Stadt und Land, zwischen hoher Industrialisierung und weniger Industrialisierung, aber vor allem, dass Zeit Macht ist, dass Zeit Einfluss hat und dass es eine gemeinsame Zeit gar nicht gegeben hätte, wenn es nicht die Kolonisierung gegeben hätte und diese Ausbreitung von Europa heraus und dass das auch ein europäisches Konstrukt ist, was sich da über die Welt ausgebreitet hat. Meine Entschlüsse fürs neue Jahr, die habe ich alle fallen gelassen, nachdem ich mit Frau Paul gesprochen habe. Und ja, damit ist jetzt auch meine Zeit für diese Folge abgelaufen. Tschüss, Sophie Rittmann.